Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus. Wenn der deutsche Fußball auf einer Position kein Problem hat, dann eigentlich auf der Torhüterposition, könnte man denken. Aber trotzdem wird derzeit rund um die deutsche Nationalmannschaft nicht so heiß diskutiert wie über den Keeper. Oliver Baumann, der ist verlässlich, der ist ruhig, der ist fehlerfrei. Aber ist er auch gut genug für eine WM? Hat er genug Aura, die Mannschaft zu führen, wenn es denn ernst werden sollte? Und wenn Marc-André Ter Stegen eben nicht rechtzeitig fit werden sollte zum WM-Eröffnungsspiel? Oder muss am Ende doch noch Manuel Neuer wieder zurückkommen? Darüber wird aktuell in Fußball Deutschland diskutiert und natürlich auch bei uns heute mit Torhüter-Experte Sascha Felter, der für 11 Freunde und in seinem Podcast Keeper-Analyse regelmäßig Deutschlands Torhüter seziert. Hallo Sascha.
Moin Malte, grüß dich.
Schön, dass du mit dabei bist. Sag mal, kannst du uns erklären, warum wir eigentlich aktuell so vehement über dieses Thema diskutieren? Warum hat Deutschland ein Torhüterproblem, obwohl wir eigentlich gar keins haben sollten?
Naja, die Torhüter werden ja in Deutschland als selbsternannte Torhüternation immer wieder diskutiert, besprochen. Selbst wenn es gut läuft, redet man darüber, ja, wenn es jetzt schon so gut läuft, wie wird es denn irgendwann mal später sein, wenn Torhüter XY irgendwann mal in den Sack haut? Und so ist es derzeit oder seit der EM 2024 ja auch, dass man ständig darüber redet, jetzt muss endlich mal Marc-André Ter Stegen das Zepter übernehmen. Jetzt ist es spätestens fällig, nachdem Neuer dann endgültig mit einem Fragezeichen versehen zurückgetreten ist. Ja, und die Diskussion hat man jetzt auch, dass es wieder eine Torhüter-Diskussion gibt, ob denn nicht Manuel Neuer wieder aus der frühe Rente zumindest bei der Nationalmannschaft zurückkommen soll. Obwohl Julian Nagelsmann sich ja vor einem Jahr etwa recht deutlich geäußert hat, wie der Plan aussehen wird. Also man geht mit dem Torwart-Duo Oliver Baumann, Alexander Nübel in die nächsten Länderspiele rein. Zumindest so lange, bis Marc-André Ter Stegen wieder da ist. Man hat auch in diesem Duo einfach eine recht klare Hierarchie. Also Baumann Nummer 1, Nübel Nummer 2. Und dann gab es ja in den letzten 12 Monaten immer mal Torhüter, die damit reinschnuppern durften. Ob das jetzt Finn Dahmen war, ob das jetzt ein Noah Atubolo war, der etwas unverhofft mit dazu kam. Auch ein Janis Blaswig war irgendwie auf einmal mit dabei. Also es ist nicht so, dass nicht jeder seine Chance irgendwie bekommen würde. Aber da war Nagelsmann eigentlich in der Nominierung recht klar. Und dass es jetzt eben die Diskussion gibt, liegt meiner Meinung nach auch daran, dass er sich zu der Personalie Manuel Neuer nicht klar genug äußert.
Ja, er hat zwar einen Basta gegeben, aber doch den Konjunktiv dann wieder eingebaut, ein Hintertürchen offen gelassen. Falls etwas ganz, ganz schief laufen sollte, dann könnte es natürlich nochmal eine andere Situation geben. Also du hättest ja auch gewünscht, dass er da eher sagt, nee, Leute, Schluss jetzt, Baumann ist meine Nummer 1 und dann Ter Stegen oder eben nicht, wenn er nicht wiederkommt.
Ja, also Ter Stegen, wir sind jetzt nicht mal 3 Minuten hier im Podcast drin, kann ich jetzt schon sagen, das Ding ist, glaube ich, durch, weil so leid es mir halt irgendwie auch tut, und es ist ja wirklich eine sehr tragische Figur. Man hat dann, der ist ein sehr, sehr talentierter Keeper immer im Schatten Manuel Neuers gewesen. Man hat eigentlich schon nach der WM 2018 schon gesagt, eigentlich wäre jetzt schon langsam die Zeit, dass man so einen Wechsel einbauen könnte. Aber jetzt eben einerseits mit der Verletzungsanfälligkeit des Dings und mit den verbundenen Ausfallzeiten, plus auch er ist ja bei Barcelona auch nur noch die Nummer 3 hinter Szczęsny und Garcia. Und da jetzt im Winter einen Verein zu finden, wo er auch wirklich auf Top-Niveau spielt, mindestens mal Europa League so, sehe ich jetzt aktuell auch kein Team, was da jetzt irgendwie Bedarf hätte. Vielleicht im Sommer wäre es Man City gewesen, die dann aber aus guten Gründen bei Donnarumma all in gegangen sind. Insofern schwierig, da jemanden zu finden. Es wäre jetzt auch nicht so, dass ein Olli Baumann zum Beispiel aktuell durch Formschwäche sozusagen glänzt, sondern er ist ja ein sehr konstanter Keeper. Nagelsmann weiß genau, was er an ihm hat. Und deswegen spielt jetzt halt auch Baumann bis Mai, bis dann völlig überraschend mal ein Neuer zurückkommen wird.
Das ist deine These, da gucken wir nachher natürlich auch nochmal genauer drauf. Aber jetzt sagst du, Ter Stegen müsste mindestens Europa League spielen. Jetzt spielt Olli Baumann ja auch nicht Europa League. Der hat ja auch nur die nationalen Wettbewerbe. Das ist ja auch was, was viele Kritiker ihm dann auch ankreiden beziehungsweise ins Feld führen, wenn sie sagen, naja, so eine richtige Nummer 1 ist er dann vielleicht doch nicht.
Völlig zu Recht auch, oder gibt es auf jeden Fall diese Stimme, dass so ein bisschen dieser Glamour-Faktor vielleicht so ein bisschen fehlt, so will ich es mal sagen, ne? Dieses vereinfacht ausgedrückt. Ne? Gleichzeitig ist es aber eben genau bei Baumann, also er ist ja nie diese feste Nummer 1 eigentlich gewesen, war er nie geplant, hat ja auch recht spät einfach so sein Debüt gegeben mit 33 Jahren, ist jetzt ja auch mittlerweile 35, aber mit fast 500 Bundesligaspielen, wo man irgendwie auch die Fehler gefühlt an einer Hand abzählen kann, die er da jemals gemacht hat. In dieser Saison hatte er gegen Union ein grausiges Spiel, wo er zweimal auch nicht gut aussah. Aber das sind quasi fast die einzigen Fehler, die ich jetzt mal bei ihm mir durch den Kopf rein würde. Und ich verfolge jetzt schon in meinem über meinen Podcast die Bundesliga-Torhüter schon seit 2021 und wir gehen wirklich Woche für Woche jeden einzelnen Fehler der Torhüter durch. So. Und Baumann ist halt einfach brutal konstant. Und Ter Stegen jetzt nach dieser langen Verletzungszeit wüsste ich jetzt nicht, dass er dann auf diesem Top-Niveau sein Spiel sofort wieder so durchbringen kann. Ne?
Ja, seit Mai nicht mehr gespielt und jetzt eben seit August dann auch verletzt, Rücken-OP gehabt. Wahrscheinlich Ende November will er wieder ins Training einsteigen. Ob es klappt, weiß man nicht. Der Umgang mit ihm bei Barca, wenn wir da noch kurz drauf eingehen, auch sehr, was man so von außen mitkriegt, sehr gewöhnungsbedürftig, um es vorsichtig auszudrücken und nicht zu sagen unmenschlich, finde ich.
Ja, mindestens mal dubios, würde ich schon sagen. Also ich begreife es auch nicht so ganz. Wobei natürlich eine Barca mit den finanziellen Schwierigkeiten, die man da hat, um es mal so auszudrücken, eine Ter Stegen, der eine lange Laufzeit hat im Vertrag und immer noch sehr viel Geld wahrscheinlich auch verdient intern und auch nicht immer unumstritten war. Also die Leistungen in den letzten Jahren waren selten so, dass man sagt, jetzt haben wir aber hier wirklich einen Welttorhüter im Kasten. So war es jetzt die letzten Jahre auch nicht. Auch immer mal verletzt gewesen, hier eine kleine Blessur gehabt, also es kommt jetzt auch nicht komplett von ungefähr, dass man ihn da jetzt loswerden möchte, aber es ist schon mit so einem auch sehr verdienten Spieler, auch Kapitän gewesen, schon seit, glaube ich, 2014 dabei, ne? Saison 2014, 2015, Champions League-Sieger geworden, ist das auch schon eigentlich so einem Club nicht gerade würdig, da gebe ich dir schon recht, also schon sehr, sehr schlechter Umgang, wenn man eigentlich mal ehrlich sind.
Ja, und den Vereinsrekord von Zubizarreta dann noch überwunden bzw. neu aufgestellt. Ja. Das ist ja auch dann schon eigentlich eine Leistung, die man würdigen müsste, um zumindest mit ihm dann zu sprechen. Aber gut, der Umgang mit Ter Stegen jetzt nicht unbedingt unser Thema. Wir gucken vor allen Dingen nochmal auf Baumann. Du hast ein paar Punkte an ihm schon gelobt. Ist sein größter Fehler vielleicht einfach dann nur, auch in der medialen Wahrnehmung, dass er Korneuer ist?
Ja, also ich glaube, dass wenn Baumann bei einem medial relevanten Verein spielen würde, dann, also weiß ich nicht, Gladbach, Frankfurt, wie auch immer, Köln, keine Ahnung, dann würde wahrscheinlich schon seit Jahren der Baum brennen, warum der Baumann nicht in der Nationalmannschaft schon eher gespielt hat, weil es einfach ein brutal konstanter Torhüter ist. Ich verfolge jetzt schon die Bundesliga-Torhüter sehr, sehr lange und er hat torwarttaktisch, torwarttechnisch einfach keinerlei Schwächen. So, das, was er macht, hat wirklich Hand und Fuß. Er ist auch mit Ball am Fuß sehr, sehr sicher, sehr solide, kann von hinten rausspielen, einen guten langen Ball auch Richtung Außenverteidiger, top im 1 gegen 1, also es gibt quasi erstmal nur rein von der Torhüter-Sicht wenig Gründe, jetzt ihn nicht als ein Kicker, würde man sagen, internationale Klasse zu sehen. Und ja, diese Konstanz, die er einfach hat über Jahre hinweg, wenn man auch sieht, wen Hoffenheim so in den letzten Jahren so ja, entweder der Hinterhand hatte oder schon im Club hatte, ob das jetzt ein Kuhn Castells war, ein Gregor Kobel, auch ein Marvin Schwebe war, eine Zeit lang auch in Hoffenheim. Die haben sich früher oder später alle irgendwann die Zähne an Olli Baumann ausgebissen. Ne? Man kann sie mit zum Vorwurf vielleicht machen, dass er nicht den Schritt gegangen ist zu einem größeren Verein. Auf der anderen Seite war ja Hoffenheim eine Zeit lang ja auch ein Team, was immer mal so in diese Phalanx reingestoßen hat, so Platz 7 bis Platz 4 ab und zu vielleicht mal Champions League gespielt oder so Europa League. Kann man ihn jetzt da nicht verübeln, aber wahrscheinlich, wenn er irgendwann mal diesen Schritt früher gegangen wäre zu einem größeren Verein, der auch medial eine Rolle spielt, dann würden wir da wahrscheinlich auch ganz anders über seine Legacy sprechen, glaube ich.
Jetzt hast du seine fußballerischen Qualitäten eben gelobt. Das stimmt, denke ich, auch für den Großteil seiner Karriere. Aber jetzt gerade beim Nordirland-Spiel, da fiel dann schon auf, dass diese langen Bälle, das wurde auch kritisiert, ja jetzt nicht immer unbedingt seine Mitspieler gefunden haben. 15 von 54 seiner Pässe kamen eben nicht vorne an. Passquote von 72%, das ist dann für den Spielaufbau aber doch schon etwas, was gerade unter Druck, wenn er dann die Bälle nach vorne schlug, doch ein bisschen, ja, wenig präzise war, was dann für den Spielaufbau schon eine Mannschaft, aber auch eher schwächt. Ist das was, wo man sagen kann, na, das erhärtet dann doch die Kritik?
Ja, gerade die langen Bälle oder Thema Spielaufbau war ja in der Nationalmannschaft immer so ein Thema, wenn der Torhüter nicht Manuel Neuer hieß. Einfach aus dem Grund, weil Neuer mit seinem ersten Kontakt, den er hat, unglaublich ist, was so diese Spielfortsetzung einfach angeht. Das hat man auch immer gesehen, auch beim FC Bayern, wenn er dann mal nicht im Tor stand, wenn dann ein Sven Ulreich im Tor stand, wenn dann ein Jonas Urbeck im Tor stand, dass man das immer so für selbstverständlich genommen hat, ne? Dass so der Keeper da hinten mit einer Bierruhe maximal vielleicht zwei Kontakte braucht, um den Ball in interessante Räume auch weiterzuleiten und nicht einfach nur vielleicht blind nach vorn zu pölen. Und so war es eben auch oft bei Marc-André Ter Stegen, der da auch selten deutlich bessere Zahlen da hatte. Also würde ich jetzt mal sagen, auch international gesehen ist es auch trotzdem immer noch ein leicht undurchschnittlicher Wert da in der Nationalmannschaft, wo sich auch viel immer einspielen muss. Aber so ein Neuer, der dann auch die ganzen Kollegen meistens vor sich kannte aus dem Club in FC Bayern oder weil er eben schon jahrelang da in der Mannschaft da gespielt hat und auch gerade unter Löw dann immer klar war, okay, wir spielen halt immer unseren Stiefel hinten raus, Viererkette und hinten rechts ist Philipp Lahm, davor irgendwie Hummels, Boateng. War da vielleicht einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit drin. So, aber das ist sicherlich auch ein Punkt, gerade in der Nationalmannschaft, wo er sich da, also Olli Baumann jetzt dann noch steigern muss, dass die langen Bälle eher in, nicht unbedingt zum Mitspieler direkt kommen, aber so in Räume, wo dann vielleicht, wenn der erste Ball nicht gewonnen wird, wo du dann als Mannschaft vielleicht am Flügel oder in einem Halbraum dann schnell eine Überzahl hast, wenn der Ball nicht direkt gewonnen wird.
Ist das was ein 35-Jähriger noch lernen kann, Torwart?
Ja, definitiv. Also das, ich würde jetzt mal jedem Torhüter unterstellen, der bis zur dritten Liga runtergeht, dass die einen präzisen Pass spielen können vom, sag mal, über 40 Meter rechts wie links. Muss man, glaube ich, auch mal verlangen können. Und so ist es ja auch bei Bundesliga-Torhütern. Es ist halt wichtig, dass die Mitspieler einem entsprechend auch die Angebote geben, gerade wenn es um den kurzen Spielaufbau herausgeht. Und Baumann hat das, finde ich, auch in der Zeit damals in Hoffenheim, als Nagelsmann dort noch Trainer war, immer wieder gezeigt, dass er das auch kann, auch flach hinten rausspielen, sich auch traut, Richtung 6 zu spielen. Also ne, nicht einfach nur den Ball wie so ein Bittsteller Richtung Innenverteidiger abzulegen, sondern auch wirklich nach vorn zu geben. Das kann er grundsätzlich schon. Und das ist auch eine Sache, die man auch sehr gut in der Videoanalyse nach dem Spiel dann mit Torhüter besprechen kann. Zum Torhüter der Nationalmannschaft Andreas Kronberg hat er eh einen guten Draht, kennt sich noch aus Freiburger Zeiten, hat ihn damals auch mit hochgezogen. Insofern hat Baumann da an vielen Stellen, glaube ich, eine exponierte Rolle jetzt im Vergleich vielleicht zu einem Alex Nübel.
Ja, was macht Baumann besser, hebt ihn über Nübel raus? Was hat Nagelsmann in ihm gesehen, dass er sagt, das ist mein Mann und nicht der deutlich jüngere, auch wenn der ja auch schon im fortgeschrittenen Alter mittlerweile ist, der ja eigentlich sowieso dann mal den guten Neuer zumindest bei Bayern beerben sollte, was ja im Moment auch nicht mehr so ganz akut ist.
Ja, also das wird leider nicht passieren so. Also leider für Alex Nübel, sage ich mal, auch wenn ich nicht glaube, dass er sich damit irgendeinen Gefallen tun würde. Das große Problem bei Nübel, man kann gefühlt noch immer, er ist ja 29 jetzt oder ist 29 geworden und bei ihm kriegt man auch gefühlt immer alles. Also du kannst halt mal ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm bekommen, dann kann es aber auch sein wie erste Runde DFB-Pokal gegen Braunschweig, dass da ein Schuss aus der Distanz kommt und der geht halt aus irgendwelchen Gründen rein oder letzte Saison gegen Real Madrid, Ecke kommt rein und Nübel segelt durch den Strafraum. So, das hat er leider immer noch drin, dass er zu viel Inkonstanz einfach drin ist in seinem Spiel, sei es halt Strafraumbeherrschung, sei es manchmal auf der Linie. Und das hat halt so ein Baumann, nicht übrigens erst seit 5 Jahren, so, die beiden ja trennen, hat er schon vorher die ganze Zeit in sich gehabt, dass er diese Konstanz einfach hat. Wenn man einfach nur guckt, wie viele Spiele, wie viele Fehler, hat Nübel deutlich mehr und Baumann halt fast gegen Null, ne? Oder Aktionen, die jetzt zu Gegentoren führen, so will ich es mal sagen, da ist es bei Baumann fast gegen Null. Auch wenn vielleicht Nübel hier und da mal einen anderen Peak nochmal nach oben, einen Ausreißer noch mal nach oben hat oder haben kann. So ist es halt bei einem Olli Baumann eher diese absolute Konstanz, die man irgendwie immer so bekommt bei ihm. Man weiß halt genau, was man bekommt. Bei Nübel bin ich mir da nicht immer so sicher. Und vielleicht ist er auch einfach nicht der Torhüter letztlich, der da jetzt dafür gemacht ist, in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern jetzt diese Nummer 1 zu sein. Was ja nicht schlimm ist, er hat ja immer noch eine tolle Karriere bis dato hingelegt, von der andere noch träumen können. Hat Champions League gespielt, ist in Stuttgart seit 3 Jahren unumstrittene Nummer 1, tolle Leistungen gezeigt, auch enorm wichtig für die Mannschaft, gerade im Spielaufbau. Da würde ich Nübel noch ein bisschen sogar noch einen Baumann vorziehen, wenn man auch sieht, wie er von hinten raus spielt. Liegt aber auch daran, dass er das in Stuttgart Woche für Woche auch spielt und die Spieler vor ihm das auch aktiv einfordern, dass der Ball flach hinten rausgespielt wird. Wohingegen das jetzt in Hoffenheim die letzten Jahre auch aufgrund der vielen Trainerwechsel nicht immer der Fall gewesen ist.
Ja. Nagelsmann fühlt sich aber, glaube ich, auch bestätigt, dass er eben Baumann jetzt genommen hat, auch durch die Leistung jetzt gegen Nordirland. Die Szenen in der Schlussphase, als die deutsche Mannschaft nochmal unter Druck geriet, die haben wir alle wahrscheinlich noch vor Augen. Ich glaube, 3-mal hat er da dann doch gerettet und sich als wirklich sicherer Rückhalt präsentiert, seinen Job da auch sehr unauffällig gemacht und insgesamt ja sowieso auch in den Auftritten der Nationalmannschaft, du hast die Konstanz angesprochen, ja eigentlich nie einen Fehler gemacht. Nagelsmann hat es ja auch gesagt, wir haben die letzten 10 Spiele bestritten und die Spiele, die wir verloren haben, jetzt nicht unbedingt wegen Torwartfehlern verloren. Also von daher spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, ihn jetzt raus oder dafür, ihn jetzt rauszunehmen. Hat er aus deiner Sicht denn diese Anwartschaft auf die Nummer 1, ob jetzt als nur als Platzhalter oder eben richtig dann auch schon auch untermauert?
Definitiv. Also ist gerade in der Nationalmannschaft, wenn sich die Spieler vor allem, also wenn Nagelsmann hat ja immer relativ viel Neulinge dazu genommen, bei den letzten Länderspielen hat dann immer viel ausprobiert, mal mit Dreierkette auch teilweise andere Leute dann immer irgendwohin aufgestellt. Ja, das ist halt schon wichtig, dass hinten ein Torhüter ist, der über diese Erfahrungen verfügt und diese Ruhe auch verfügt in diesen entscheidenden Momenten. Ne? Du hast es eben schon angesprochen, die Schlussphase in Nordirland. Das waren jetzt alles keine Paraden, die jetzt Weltklasse aussahen. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie er seine Position nochmal angepasst hat, wie ruhig er auch diese Position eingenommen hat und sich mit welcher Ruhe er sich dann auch auf diesen Schuss vorbereitet hat, dann strahlt das natürlich auch auf die Vorderleute aus. Und es ist auch ja dann vielleicht eben ne, für das Anführungsstrichen ungeschulte Auge sieht es nicht spektakulär aus, aber eben diese Präzision, die er da hatte im Positionsspiel, war toll. Und deswegen sehen bei ihm Paraden manchmal ein bisschen leichter aus, als es dann tatsächlich auch war. Ja.
Ist das vielleicht auch ein Problem in seiner Wahrnehmung, wie es ja generell bei Spielern ist? Manche Spieler, auch Feldspieler, fallen ja auch aus dem Radar, weil Highlight-Videos gerne ein bisschen später einsetzen, wenn sie ihre Aktion eigentlich schon gestartet haben. Toni Kroos ist ja auch so ein Beispiel. Dem wurden immer irgendwelche Querpässe vorgeworfen. Aber dass ein Querpass manchmal eben auch eine gefährliche Situation einleiten kann und ein Querpass manchmal notwendig ist, damit überhaupt etwas gefährlich werden kann, das wird gerade bei Highlight-Videos ja gerne unterschlagen. Und wenn eine Parade jetzt nicht spektakulär aussieht, fällt sie vielleicht auch dem Schnitt oft zum Opfer.
Ja, also da kann ich nur noch mal ganz uneigennützig hier Werbung für einen eigenen Podcast machen. Also gerne. Da werden schon die Keeper-Analyse-Podcast werden da wirklich auch schon die einfachen Sachen oder die sind nicht am Anfang vielleicht nicht so spektakulär aussehen, mit gewürdigt. Und Querpässe sind da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Baumann ist so ein Torhüter, der gerade wenn Mannschaften über die, also im Torwart spricht man immer so von Zone 1, das ist quasi so, wenn wir die Grundlinie nehmen, bis hin zu diesem 5-Meter-Eck, ne, wenn aus dieser Zone sozusagen Querpässe, Rückpässe gespielt werden, gibt es halt Torhüter, die sind sehr defensiv, die stehen halt so gefühlt an der Linie. Ganz früh hat man es auch gesehen, wie sie so den Torpfosten am besten noch festgehalten haben, ne? So die alte Stefan-Wessels-Schule. Ja. Baumann ist ja schon ein sehr aggressiver Torhüter, der sich dann schon mutig sozusagen ein bisschen weiter ins Feld schiebt. Man spricht auch gerne vom Second Goal Defending, ne? Wenn wir jetzt das Tor quasi nehmen und einmal so um 90 Grad spiegeln, dann verteidigt Baumann sozusagen ein zweites Tor. So. Mhm. Und da ist er wirklich auch immer sehr aggressiv, versucht dann schon diesen Querpass abzufangen oder durch ein cleveres Stellungsspiel vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, um schneller wieder in der Mitte zu sein, ne, weil er jetzt quasi nicht auf Höhe des Pfosten steht, sondern vielleicht ein Stück hinterm Pfosten, dass er schneller in der Mitte ist. Und wenn man da eben schaut, wie schnell und oft Baumann seine Position anpasst, wie aggressiv er dort ist, also da geht mir und meinen Torwarttrainer und Trainerinnenkollegen oft das Herz auf, wenn man das sieht. Wie du sagst, kommt selten in Highlight-Videos vor.
Eben, das sind so die Dinge, die fallen dann wirklich nur dem genauen Auge, dem geschulten Auge, dem Experten auf. Und du bist ja auch Torwarttrainer und von daher hast du das natürlich dann auch im Blick. Und gut, dass du das jetzt auch im Podcast dann nochmal zu uns nochmal sagst, damit auch wir das vielleicht mal im Blick haben, weil denn normale Journalist sicherlich dann auch oftmals so in dieser Situation so gefangen ist, dass er sich tatsächlich dann vor allen Dingen an Spektakulärem orientiert. Was macht denn ein richtig guten WM-Torhüter aus deiner Sicht aus?
Definitiv diese Konstanz, wir sind immer wieder beim Thema, aber es geht halt letztlich nur darum, wie viele Aktionen habe ich, wie viele Aktionen sorgen für Gefahr für die eigene Mannschaft. Wenn das nicht der Fall ist, dann machst du erstmal sehr, sehr viel richtig als Torhüter. Plus, und das hat Baumann auch unter Beweis gestellt gegen Nordirland, wenn lange nichts zu tun ist, jetzt mal vielleicht diese Aktion vom Abseitstor mal ausgenommen, aber sonst war ja rein von der Zielverteidigung jetzt für ihn nicht so viel zu tun, kam recht wenig da aufs Tor. In diesen Aktionen dann trotzdem immer noch präsent zu sein, online zu sein, dass man dann immer noch wach ist und diese wenigen Aktionen, die man dann vielleicht hinten raus nochmal hat, entschärft. das ist einfach brutal wichtig, gerade bei so einem Turnier, wo man sich ja bekanntermaßen, gut, das ist immer wahrscheinlich im falschen Format, aber da kann man sich solche Fehler nicht erlauben, ansonsten würde ich jetzt hier 2 Euro irgendwo hin reinschmeißen. Genau.
Nein, bei uns kosten Phrasen nichts, da darf man.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Jetzt hat sich in Sachen WM-Torhüter und was macht ein WM-Torhüter auch aus, der Sportskamerad Uli Stein gemeldet. Seines Zeichens ja, selbst
Dank.
Weltklasse-Torhüter gewesen 1986, bis zu einem gewissen Punkt des Turniers als Nummer 2 bei der WM in Mexiko gewesen, bevor er dann über den Kaiser ein wenig despektierlich sich äußerte. Die Suppenkasper-Affäre ist bekannt, denke ich mal, jedem Fußballfan. Er hat im Kicker in seiner Kolumne jetzt aber aktuell auf Baumann sich bezogen und hat ihn erstmal gelobt. Guter Torhüter, Sportsmann, hat Respekt verdient, sagt aber auch, wenn es um eine WM geht, dann ist noch eine andere Qualität gefordert. Dann braucht es ja auch noch sowas Ähnliches wie eine gewisse Aura, eine DNA der Stärke, das hat er genau gesagt, die Herr Baumann allerdings abspricht. Also eine Mannschaft dann vielleicht auch, die sich noch nicht so richtig gefestigt hat, dann zu einer Einheit zu schweißen und ja, im Grunde in die richtige Richtung zu pushen. Er vergleicht das mit bisherigen großen Torhüterfiguren im DFB und da hatten wir ja einige. Sepp Maier, er nennt sie nicht wörtlich, aber oder namentlich, aber es klingt schon durch, Sepp Maier, der ja auch dann für die Teamchemie einfach total wichtig war und ein Führungsspieler auch auf dem Platz war und einfach eine Type war, die eine Mannschaft dann auch mitreißen kann. Olli Kahn sowieso, Toni Schumacher, der große Kontrahent von Uli Stein, ist sicherlich auch mitgemeint. Das waren ja ganz andere Figuren als zum Beispiel auch Baumann. Traust du Baumann diese Aura, das, was Uli Stein da fordert, diese DNA der Stärke auch zu? Hat er die irgendwo? Die, und wir sehen sie nur nicht?
Ja, also wenn Uli Stein da und auch andere da einen Einblick auch in die Kabine haben und so wie es auf dem Trainingsplatz sowohl in Hoffenheim oder in Sinsheim als auch dann in, im Nationalteam abgeht, okay, dann ist das so, vielleicht wenn sie die Einblicke haben. Ich habe sie jetzt nicht, weiß auch nicht, wie Baumann da mit den Kollegen spricht, wie er dann vielleicht auch akzeptiert wird von denen. Er ist jetzt ja auch schon seit einigen Jahren immer mal mit dabei gewesen, auch als Nummer 3. Ist auch Kapitän in Hoffenheim, glaube ich, seit 2014 oder sowas. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, auch unter verschiedenen Trainern. Und kann eben auch auf sehr, sehr viel Erfahrung einfach hinweisen. Wie gesagt, 500 Bundesligaspiele, das macht man nicht einfach mal nur mal so, weil jetzt gerade in Hoffenheim kein anderer da ist oder weil in Freiburg man so gerne irgendwie auf Eigengewächse setzt. Deswegen ist das halt immer so ein bisschen, ja, so eine Binsenweisheit, nur weil einer nicht bei einem Top-Verein spielt, dann ist es automatisch irgendwie ein Torhüter, der keine Aura hat oder sowas. Also man könnte den Spieler auch genau umdrehen. Baumann weiß auch, wie es ist, unter Druck zu spielen. Mit Hoffenheim die letzten Jahre immer nur gegen den Abstieg gespielt. Hat sich dann auch bei sämtlichen Interviews immer hingestellt vor die Kameras, hat dort das versucht zu erklären. Er hat auch dann auch ja, selten eine Plattform im Mund genommen, wenn es darum ging, dass es wirklich einfach schlecht ist. Ich erinnere mich da an letzte Saison an auch so eine Phase, als Hoffenheim fürchterlich gespielt hat und er sagte, das ist einfach nicht gut genug, was wir hier spielen. War noch nicht in dieser André Kramaric-Manier, da sagte, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich große Probleme. Aber das ist halt dann immer, finde ich, zu leicht gemacht und immer so irgendwie tut man ihm vielleicht auch Unrecht, so wenn man da einfach pauschal sagt, ja komm, der spielt jetzt nicht bei Bayern, dann kann es halt nicht gehen. Also für mich gibt es jetzt erstmal, will ich erstmal den Gegenbeweis sehen, warum er das nicht haben soll. So anhand der Fakten, die ich eben genannt habe, spricht er erstmal viel dafür. Nimm den Namen Baumann weg, nimm irgendeinen anderen rein, der vielleicht noch ein bisschen mehr rumbrüllt. Auf einmal passt es dann.
Aber kann ein ruhiger Torhüter trotzdem führen?
Natürlich, also Philipp Lahm war ja trotzdem auch über Jahre hinweg der Kapitän der Nationalmannschaft beim FC Bayern. Es ging ja auch, also es gibt ja, man muss ja nicht immer hinten herumbrüllen, Neuer brüllt auch nicht über die ganze Zeit hinten rum. So, aber er ist auch ein Torhüter, der, das sieht man ja halt auch beim FC Bayern dann, nach Spielen stellt er sich halt immer hin und beantwortet dann die Fragen, was ja auch zu einem Führungsspieler dazugehört einfach. Kommt dann eben noch die Kommunikation mit den Vorderleuten während des Spiels hinzu. Aber da haben wir jetzt ja auch keine Mikrofone. Und wenn Uli Stein die Mikrofone da hat oder irgendwelche Tonbänder vorliegen von Olli Baumann, der sagt, okay, Neuer spricht pro Spiel 80 Minuten lang und in Olli Baumann nur 60 Minuten, dann okay. Gerne, aber das nur so pauschal zu sagen, das ist halt, finde ich, immer so, macht man sich irgendwie immer zu leicht. Das ist irgendwie keine Diskussion, die ich dann irgendwie so wirklich ernst nehme, um ehrlich zu sein.
Wie groß ist denn die Lücke zwischen Baumann, Nübel und dem Rest der Torhüter, die wir da aktuell noch haben? Ter Stegen jetzt vielleicht mal ausgenommen, weil der eben aktuell, eben, du hast es auch schon gesagt, einfach nicht wirklich zu bewerten ist.
Also ich finde, Nübel hat nachdem der Saisonstart eher durchwachsen verlief, ne, mit vorhin schon gesagt, Braunschweig hat dann natürlich in demselben Spiel gegen Braunschweig fairerweise noch, glaube ich, 3 Elfmeter gehalten oder so, was ja für ein Turnier auch gar nicht so unwichtig ist, sofern man dann in die K.O.-Runde kommt. Baumann auch gut reingestartet, hatte gegen Leverkusen 2 fantastische Paraden, einmal gegen Hinkapier dort einen Kopfball gut vereitelt, einmal ein Eigentor noch verhindert. Hat dann aber gegen Union so ein bisschen geschwächelt, hatte dann so 1-2 Wackler drin, so in der Verteidigung hinter der Kette, also beim Rauskommen gegen Olli Bürk, so ein Laufduell verloren zum Beispiel. Deswegen aktuell sind beide so eigentlich auf Augenhöhe, aber bei Baumann sehe ich halt immer noch so diesen Pluspunkt der Konstanz da im Grunde vorn. Und weil er auch wirklich sehr, sehr selten verletzt ist oder verletzt war jetzt, ne, diese bisschen Übelkeit, aber hat er letztlich trotzdem gespielt. Dann hat man eben noch die etwas jüngeren, wobei Finn Dahmen ist auch so ein ähnliches Phänomen wie Alex Nübel, sieht immer noch wahnsinnig jung aus, ist aber auch schon 27. Ja. Bestes Fußballalter, muss man auch dazu sagen, und glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil er sozusagen die Brücke ist für zwischen der Generation Olli Baumann und diesen ganz jungen wie Noah Atobolu, die dann auch nachkommen werden. Und da können wir auch einen Seimen nehmen, der jetzt bei Paderborn spielt, auch eine Leihgabe vom VfB ist. Mhm. Jonas Urbeck gehört da genauso dazu, finde ich. In der vergangenen Saison auch sehr gut gemacht. Hat dann auch gesehen, wie er sich dann wirklich auch von Spiel zu Spiel gesteigert hat beim FC Bayern. Deswegen hat man da schon gute Jungs, auch in Max Weiß, der jetzt mittlerweile bei Burnley spielt, ehemals KSC, ist auch ein Torhüter, der auch einen ganz eigenen Stil hat, verglichen zu den anderen. Da hat man schon viele gute Jungs in der Hinterhand, aber so wie es jetzt aktuell ist, dass Atobolo sozusagen die Nummer 4 ist, Finn Dahmen die Nummer 3, hinter nochmal eine Nübel als Nummer 2 und ein Baumann als Nummer 1, so geht das, finde ich, auch aktuell so in Ordnung, ja.
Also Baumann für dich auch die Nummer 1. Jetzt hat Nagelsmann ja den Konjunktiv benutzt, den hatten wir ja anfangs schon kurz erwähnt. Das kann im Sommer alles anders werden, wenn ganz viele Dinge schlecht laufen. Ja gut, klar, die Aussage stimmt, aber muss man die sagen? Und aus deiner Sicht, was müsste denn schlecht laufen, dass er tatsächlich zum Telefonhörer greift und sagt, Manu, Ticket liegt da, ne?
Ah, also wahrscheinlich ist es im Hause Nagelsmann etwas zugig, so viele Türen, wie dort offen gelassen werden. ich gehe wirklich stark davon aus, dass wenn Neuer fit, gesund ist, so bis April, Mai rum, was ja auch immer bei ihm wirklich ein Faktor ist, wird jetzt auch Anfang 2026 ja auch seine 40 Jahre alt, das darf man auch nicht unterschätzen. Und er seine Leistungen so bringt, dass man sagt, okay, war jetzt auch keine Fehler dabei, so wie es aktuell auch aussieht. Also ich finde, er spielt auch in einer sehr guten Saison, auch wenn jetzt auch nicht diese großen Aktionen jetzt dabei waren, so auf der Linie, muss man dazu sagen, aber halt trotzdem hinten in Spielfortsetzung, Mitspielen hinter der Kette immer noch top, dann muss, glaube ich, gar nicht so viel passieren. Also die Zeit wird es dann schon richten, dass Nagelsmann sagt, ey, wir haben es hier versucht. Glaube ich, im März oder Februar ist ja, glaube ich, nochmal eine Länderspielpause, ne? Und lass dort einfach nochmal irgendein Spiel einigermaßen wackelig sein, wo es gar nicht mal der Torhüter sein muss, der da irgendeinen Fehler macht. Baumann oder Nübel, wer auch immer dann spielen wird, die können dort ein fehlerfreies Spiel machen, aber lass es ein 1-0 gegen wen spielen die? Nordmazedonien oder sowas, keine Ahnung sein. Dass er sagt, wir haben es versucht, aber wir brauchen jetzt diesen Leadership-Moment, ähnlich wie mit Toni Kroos einfach. Weil man muss auch dazu sagen, der Deutsche liebt ja seine Rückwärtsrollen und sein aufgewärmtes Essen. Ob das jetzt in Thomas Gottschalk ist, in Stefan Raab, der zurückkommt, Kanu des Manitou, keine Ahnung. Deswegen deutet eigentlich sehr, sehr viel darauf hin, dass Manuel Neuer dann im Sommer nächsten Jahres da zwischen den Pfosten steht. Und wenn er gesund ist und auch die Leistung ist, wie es aktuell ist, dann habe ich da, glaube ich, auch wenig Bauchschmerzen mit. Auch wenn meine Meinung da, glaube ich, rein sportlich wenig auszurichten hat.
Er wird dich sicherlich nicht anrufen, Julian Nagelsmann, ja. Uns auch alle nicht, aber er wird das dann entscheiden. Aber das geht ja dann doch, weil du sagst, der Deutsche wärmt gerne auf, doch ein bisschen in die Richtung, die Uli Stein dann schon angemahnt hatte, dass eben diese Argumente dann am Ende doch ausschlaggebend sein werden, mehr als vielleicht die aktuelle Form desjenigen, der momentan im Tor steht. Also im Grunde heißt das ja aus deiner Sicht, Baumann kann eigentlich machen, was er will, am Ende wird es doch Neuer.
So kann man es sagen, ja, aber ich glaube auch nicht, dass Olli Baumann so diesen Anspruch jetzt hat. Er hat mit mittlerweile 35 Jahren kratzt jetzt auch nicht schon so lange wie einen Ter Stegen dort an der Tür und will dort irgendwie den jetzt endlich mal ein großes Turnier spielen. So ist es ja auch nicht. Deswegen läuft es wirklich, glaube ich, darauf hinaus, weil Nagelsmann ja sich eben immer noch eine Hintertür offen lässt und dieses klare Bekenntnis zu, wir nehmen Neuer nicht mit. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, den wir haben oder mit dem Torwart-Trio, das wir jetzt immer zur Verfügung haben. Sagt er ja nicht so in dem Sinne. Obwohl, ich gehe wirklich stark davon aus, dass er zufrieden ist mit seinem Torhüter. Und er hat es ja so zwischen den Zeilen anklingen lassen. Aber mit Neuer hast du nochmal diesen einen besonderen X-Faktor nochmal, der hinzukommt. Wenn er jetzt dieselbe Konstanz immer bringt, hast du halt immer noch diesen sehr, sehr guten Spielaufbau, gute Spielfortsetzung und so diese Aura, die ist auch bei ihm nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er die trotzdem hat. Ne? Hat auch die WM gewonnen und so weiter, aber ja.
Wird Baumann da vielleicht auch ein bisschen zum Problem, dass er zu bescheiden ist, dass er auch diese Rolle des Caretakers, des Platzhalters momentan von Ter Stegen einfach auch zu fair, das ist ja unheimlich fair, das ist ja unheimlicher Sportsgeist, den er da an den Tag legt und dem Teamkollegen dann im Grunde auch, ja, positive Vibes letztlich sendet, aber dass er diesen Konkurrenzkampf nicht etwas energischer betreibt, so nach dem Motto, so wie Lehmann und Kahn damals oder wie Stein und Schumacher, weil das war ja schon nicht mehr nur Konkurrenzkampf, das ging vielleicht schon ein bisschen deutlich zu weit, aber zwischen dem Konkurrenzkampf zwischen Stein und Schumacher und dem zwischen Baumann und Ter Stegen, Baumann und Nübel, das sind ja auch himmelweite Unterschiede, da gibt es ja eigentlich auch noch ein paar Grautöne.
Ja, absolut. Also Baumann hat, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas mal in einem Elf-Freunde-Magazin im Interview gesagt, die Zeit der großen Kämpfe ist vorbei. Also angesprochen eben auf diesen Konkurrenzkampf mit Kahn und Stein und so weiter. Baumann ist, also generell so ist, glaube ich, so diese Generation dann eh nicht mehr, diese Torhüter-Generation vor allem auch nicht mehr so der Typ dafür, dass es jetzt so diesen großen Kampf zweier Personen gibt, auf die sich dann irgendwie alles zuspitzt. Was aber auch ja nur folgerichtig ist, also gerade in den Torhüter-Teams, in denen man jetzt oft trainiert auch, also früher hatte man halt irgendwie bei Vereinen immer nur eine ganz klare Nummer eins, irgendein Oli Kahn, und da hinten konnten sich dann so ein Sven Scheuer oder sowas da die Zähne dran ausbeißen, als ja, ganz klare Nummer zwei eben. Und so ist es ja auch in Vereinen mittlerweile gar nicht mehr. Ne? Viele Vereine haben halt so eine 1B-Lösung noch an der Hinterhand. Man City hat irgendwie Stefan Ortega als Nummer drei im Verein, das ja auch Wahnsinn ist. Insofern ist das ja irgendwie nur folgerichtig, dass man sich auch innerhalb der Torhütergruppe einfach immer pusht, weil letztlich nützt ja dann irgendwie niemanden, wenn man dann, wenn die eigentliche Nummer 1 sein in der Nationalmannschaft irgendwie schlecht performt und man fliegt dann Gruppenphase, Achtelfinale oder sowas raus. Deswegen, ja, kann es schon sein, dass Baumann da so ein bisschen vielleicht zu lieb in Anführungsstrichen ist. Auf der anderen Seite, er hat jetzt wie viele Länderspiele gemacht? Nicht mal 10 oder so, glaube ich, ne? Wäre ja auch Wahnsinn, wenn er jetzt auf einmal Ansprüche stellt und sagt, ich weiß, hier zur Nummer 1 komme, da was wolle.
Schwierig. Also kann man im Grunde zusammenfassen, Baumann gut, aber nicht für die WM.
Meiner Meinung nach, also ich hätte 0,0 Bauchschmerzen mit den Olli Baumann dorthin zu schicken, weil, wie gesagt, kann mich dann noch wiederholen, er spielt einfach brutal konstant, macht sein Ding und Nagelsmann weiß auch, was er genau an ihm hat. Also insofern ist es für Nagelsmann auch gar nicht so ein großes Risiko, was er aktuell geht, dass er jetzt sich nicht ganz so festigt, weil er weiß auf jeden Fall, im Zweifel kann ich halt immer noch auf Baumann zurückgreifen, der wird das Ding schon irgendwie wuppen, an ihm wird es definitiv nie liegen, dass wir da jetzt irgendwie verlieren oder Gegentore bekommen, oder selten, was wir da nie sagen. Und im Idealfall kommt halt ein Neuer mit, dann gehst du halt mit Neuer, Nübel und Baumann in das Turnier. Also, ist ja ideal.
Wenn du nominieren würdest, das wären deine drei in der Reihenfolge. Also nee, nicht in der Reihenfolge, Neuer wahrscheinlich als eins.
Genau, ja genau. Neuer, Baumann, Nübel, das wäre so die Wahl. Wobei halt die Nummer drei ist halt auch immer so fraglich, ne? Also was da in Deutschland teilweise auch diskutiert wird, wer da jetzt als Nummer drei mitfährt, das ist ja wirklich meistens so egal. Also
auch mit Blick auf die Zukunft egal, weil man sagt, naja, man muss ja einen Jungen dann irgendwie auch mal an diese WM-Stimmung ranführen, dass der mitkriegt, wie das alles abläuft, diese 6 bis 8 Wochen, die man da im Idealfall dann zusammen ist, diese Teamchemie, alles, was da an zwischenmenschlichen Problemen vielleicht auch erwachsen kann, dass man das einfach schon mal gesehen hat, um dann beim nächsten Turnier vielleicht als Nummer 1 das Ganze ja, mit einer gewissen Erfahrung und mit einer gewissen größeren Ruhe dann auch einfach zu ertragen.
Ich glaube, 2014 war ja das Trio Neuer, Weidenfeller und Ron-Robert Zieler, ne, wo man auch gesagt hat, oh, die waren ja, glaube ich, auch alle fast über 30 oder Neuer auch so 28, 29 oder irgendwie sowas. Und da war es ja auch trotzdem wichtig, dass die gerade die Nummer 3 dann immer so einen positiven Einfluss auch genommen hat, auch sowohl auf die Gruppe, an der Torwartgruppe an sich, als auch auf die komplette Mannschaft. Insofern ist das auch wichtig, dass gerade die Nummer 3 auch so vielleicht eine erfahrenere Person einfach ist, ne, und den jungen Spielern da vielleicht hier und da noch die Ruhe mitgeben kann. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass man als junger Torhüter, ob das jetzt bei der U21 ist, ob das bei der U19 ist, ja trotzdem auch diese Turniere hat. Also man kennt ja trotzdem so ein bisschen dieses Feeling auch natürlich in deutlich abgespeckterer Form. Es ist ja trotzdem da, wenn man jetzt auch da mit Noah Atobolu dort mal diesen Blick nochmal drauf wirft, der sicherlich auch eine normale Berufung in die Nationalmannschaft verdient gehabt hätte. Mhm. Jetzt schon der September-Lehrgang oder jetzt auch in diesem Lehrgang, dann stimmt das natürlich. Auf der anderen Seite ist es bei Atobolu auch so, dass er jetzt in den letzten Jahren extrem vom DFB gepusht wurde. Also es ist ja wirklich immer, ist ja schon seit Jahren klar, der Junge wird halt irgendwann mal perspektivisch für uns die Nummer 1 sein. Und hat entsprechend auch sehr, sehr viel auch bei der U21 schon gespielt. Ist ja, glaube ich, Rekordspieler der U21, hat jetzt im Sommer auch die EM wieder mitgespielt. So, und er geht jetzt quasi in seine dritte Saison bei den Profis oder bei der ersten Mannschaft in Freiburg. Hatte in seiner allerersten Saison dort schon immer mal Schwierigkeiten, weil man eben alle 3 Tage gespielt hat. Es ging immer viel hintereinander weg bei ihm. Er hatte quasi mit seinem Torwarttrainerteam gar nicht die Zeit, jetzt kleinere taktische, technische Fehler groß nochmal nachzujustieren oder nochmal sich drauf zu gucken und sagen, hey, okay, so und so. Oder sich einfach die Zeit zu nehmen, um gewisse Dinge Revue passieren zu lassen. Das war jetzt gar nicht der Fall. Jetzt die letzte Saison hatte er das gar nicht, weil Freiburg nicht international gespielt hat. Deswegen war er deutlich gefestigter, finde ich. Insofern finde ich es auch okay, dass so ein Torhüter, der Atobolu, wird in den nächsten Jahren noch genug bei der Nationalmannschaft eingeladen werden. Er wird auch seine Spiele machen. Aber ich finde es erstmal wichtig, dass so ein Junge auch erstmal mit seinen 23 Jahren jetzt mittlerweile ein bisschen aus der Schusslinie genommen wird. Gib ihm jetzt erstmal die Zeit. Er soll jetzt erstmal in Freiburg eine gute Saison auch spielen, was er bis dato auch macht, auch mit der Doppelbelastung. Und die Nationalmannschaft, das wird dann halt irgendwann kommen. Deswegen ist es halt wichtig, dass jetzt erstmal so ein Finn Dahmen auch die Chance einfach sieht, okay, mit der Leistung, die er jetzt gebracht hat, in Augsburg schon seit Anfang Januar, wenn man eigentlich so will. Ich war ja jetzt vorher jetzt nicht unbedingt der Keeper, der jetzt dem immer alles zugeflogen ist, wie so ein Atobolu zum Beispiel, weil wenn man guckt, Finn Dahmen hat in Mainz so einen Robin Zentner vorgesetzt bekommen, hat dann in Augsburg einen Labrovic vorgesetzt bekommen und hat sich trotzdem immer wieder zurückgekämpft. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend für so eine Torwartgruppe, auch vielleicht bei einem Turnier, dass du jemanden dabei hast, der so ein jährlicher Arbeiter ist, der trotzdem immer noch, obwohl er eigentlich nur die Nummer 3 ist, von hinten raus immer noch Druck macht, immer fleißig ist, was ich jetzt, wie gesagt, Atobolu nicht absprechen will. Aber bei Finn Dahmen kommt es, glaube ich, einfach so raus, dass er da in seiner Karriere sich bisher noch deutlich häufiger durchbeißen musste als Atobolu oder vielleicht auch Nübel, der ja auch sehr, sehr viel am Anfang seiner Karriere mit Vorschusslorbeeren beworfen worden ist.
Und dann eben am Realitätscheck Manuel Neuer zumindest erstmal dann gescheitert ist. Neuer wäre, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, beim WM-Eröffnungsspiel im Juni 2026 40 Jahre und 76 Tage alt, sogar noch älter als Lothar Matthäus im Jahr 2000. Das war eine Rückholaktion, die nicht so richtig funktioniert hat. Genauso wenig wie die von Hummels und Müller dann zur EM 2021. Stimmt, also bei Neuer hast du weniger Bauchschmerzen als bei denen damals.
Das auf jeden Fall. Also damals war ja auch Neuer auch nicht in seiner Top-Verfassung, muss man auch dazu sagen. Die EM damals 21 war jetzt auch von ihm nicht allzu dölle. Ich erinnere mich danach gegen ein Spiel gegen Ungarn, was fürchterlich war von ihm. Insofern, wenn er wieder fit ist, gesundheitlich, dass auch alles passt, gibt es in der aktuellen Form wenig Gründe, ihn jetzt nicht mitnehmen zu müssen. Aber ich verstehe es auch, dass vielleicht ist es, das ist jetzt wirklich noch eine Mutmaßung, das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht hat man da auch eine interne Absprache getroffen und gesagt, hey, nutze jetzt einfach die Zeit, die du jetzt quasi als Nicht-Nationalspieler noch hast, fahr in der Zwischenzeit in den Urlaub, bitte nicht Skifahren, ansonsten kannst du alles machen, dass du dann auch frisch, mit dem frischen Kopf, mit dem frischen Körper, dann im Mai und zur Verfügung stehst und auch die Spiele beim FC Bayern, dann Champions League und so weiter auch mit einer gewissen Frische einfach machen kannst. Das ist vielleicht nur meine eigene Mutmaßung. Die mag ich mir nicht an, das irgendwie für bare Münze zu nehmen.
Es klingt zumindest auch ein bisschen, als wäre es eine mediale Kampagne, weil wir alle draufspringen, weil irgendjemand mal angefangen hat und das Thema immer weiter am Kochen hält.
Komplett, ja. Und wie gesagt, da sind wir beim Eingang wieder. Es wird immer gerne über Torhüter diskutiert in Deutschland.
Und ich denke, das war auch nicht der letzte Podcast, den wir dieser Frage gewidmet haben werden. Und vor allen Dingen die Keeper-Analyse, die wird sich sicherlich auch diesem Thema dann nochmal widmen. Sascha, wann gibt es denn die nächste Ausgabe und wann kommen die immer raus, die Folgen?
Normalerweise immer so Montag, Nachmittag, Montagabend so. Wird halt immer der vorhergehende Spieltag dann analysiert. Wir gehen nicht jede einzelne Gegentor durch, aber schon sehr, sehr viele Szenen durch. Gucken, was war taktisch gut, was war technisch gut, was war vielleicht nicht so gut. Und nicht einfach nur sagen, da muss er weiter springen und dann hat er den Ball, weil das ist ja immer leicht gesagt. Jetzt allerdings die nächste Folge kommt am Dienstag raus, hat Urlaubsgründe, sowohl bei mir als auch bei den Gästen. Und dann geht es eigentlich immer im Montagsrhythmus durch. Am besten einfach den Kanal bei Spotify und bei sämtlichen anderen Podcatchern abonnieren und dann läuft das.
Im Podcatcher eures Vertrauens, genau wie der Fever Pitch Podcast. Und uns gibt es ja, das wisst ihr, auch bei YouTube. Und da könnt ihr Sascha und mir dann auch sogar zugucken. Ob ihr das wollt, ist eure Entscheidung. Aber ich glaube, wir können uns sehen lassen.
Fantastisch. Also es ist Genuss für Auge und Ohren, muss ich sagen. Also
definitiv. Sascha, ich danke dir, dass du dabei warst.
Ich danke dir für die Einladung, Malte.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.